Wir hören auf den Predigttext aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33.
Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein.
Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer.
Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht.
Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg auf dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu.
Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?
Und sie stiegen in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn.
Vielen Dank für dieses schöne Lied. Das hat eigentlich schon alles gesagt. Aber dennoch werde ich predigen zum Thema Glauben oder Bauchgefühl. Ich möchte am Anfang beten. Herr Jesus Christus, du bist der lebendige Herr. Ich danke dir, dass du jetzt da bist. Danke, Herr, dass wir deswegen unsere Herzen öffnen können und erwarten können, dass du uns etwas schenkst, was nicht von dieser Welt ist. Himmlische Schätze. Ja, Herr, du tust gern deine himmlischen Schätze auf und willst uns geben, damit wir satt werden. Sei du jetzt mitten unter uns und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie das Tal der Ahnungslosen kennen. Nun zumindest alle, die in der alten DDR lebten oder in der DDR-Zeit sich auskannten, wissen, wo sich das Tal der Ahnungslosen befand. Unsere Familie gehörte zu den Ahnungslosen, denn wir lebten in Dresden. Dresden liegt ja im Talkessel und damals hat man alles Mögliche versucht, um irgendwie Fernsehwellen aus dem Westen aufzufangen. Aber wenn man unten drinnen wohnt, so wie wir, Dresden war sehr schön, aber dort war keine Chance, irgendwelche Westfernsehwellen zu empfangen. Oben auf den Hängen schon eher. Und dann sah man die riesen Antennen, die die Leute aufbauten, damit sie überhaupt etwas sehen können. Allerdings schafften es doch einzelne Filme aus dem Westen bei aller Zensur auch ins DDR-Fernsehen. Unter anderem war das auch die Gaunerkomödie der Olsenbande aus Dänemark. Wir Kinder liebten diese Filme und haben sie von vorne nach hinten und von hinten nach vorne uns angeschaut. Egon Olsen, der Hauptprotagonist, träumt beständig von einem großen, genialen Coup. Der Chef des Gauner-Trios war geistreich, und alle seine Vorgehensweise, um an das ganz große Geld ranzukommen, waren einfach genial, lustig und unterhaltsam. Insgesamt 14 Filme gibt es, in denen Egon, Benny und Kjeld immer ganz nah am großen Schatz dran waren. Nachher allerdings immer wieder alles verloren. Am Ende des Filmes landete Egon Olsen regelmäßig wieder im Gefängnis, im Knast. Die Filmemacher dieser Filmserie spielten gekonnt mit den Urängsten der Menschheit oder den Menschen. Das war nämlich, wenn man ganz nah am Glück dran ist, nachher alles wieder ganz schnell verlieren kann. Am Ende des Filmes, wie gesagt, landete Egon immer wieder im Gefängnis. Wie gewonnen, so zerronnen, heißt ein Sprichwort, das diese Angst beschreibt. Wer kennt nicht Augenblicke oder Lebensabschnitte, die so schön sind, dass man sie gern für die Ewigkeit festhalten möchte? Und wir zücken ja dann immer auch den Fotoapparat oder jetzt neuerdings eben das Handy, um möglichst viele Bilder zu machen. Vielleicht erinnern Sie sich gerade an die letzte Urlaubszeit, um sie festzuhalten. Und dann guckt man sich die Bilder an und sagt, naja, so richtig haben die auch das nicht aufgefangen, wie es eigentlich in Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit ist doch ganz anders. Man kann es irgendwie nicht festhalten. Glück wollen wir gerne festhalten und die Jünger Jesu waren davon nicht ausgenommen. Und deshalb beginnt unsere biblische Geschichte so eigentümlich. Da heißt es, gleich darauf drängte Jesus die Jünger, ins Boot zu steigen und ans andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Das klingt ja nun nicht gerade sehr nach Freiwilligkeit, oder? Warum denn jetzt über den See fahren, wo es doch gerade so schön ist? Nicht alle Tage erlebt man, wenn einer mit 5 Broten und 2 Fischen sage und schreibe 5000 Männer satt macht. Und da sind bekanntlicherweise die Frauen und Kinder noch gar nicht mitgezählt worden. Ein geniales Wunder von Jesus. Sowas muss man doch genießen, oder? Und das muss man auch für die Ewigkeit festhalten. Einfach himmlisch war diese Situation. Warum um alle Welt drängte, trieb, zwang Jesus seine Jünger ins Boot und auf den See so kurz vorm Dunkelwerden? Ich dachte, das ist ja so wie bei Aschenputtel. Die anderen feiern, während Aschenputtel die Erbse sortieren muss. Gönnt Jesus etwa seinen Leuten kein Glück, keine Freude? Naja, Jesus, das wissen wir, feierte auch gern, auf Hochzeiten zum Beispiel oder zu den jüdischen Festen. Und er genoss es auch, wenn es sich ergab, ausgelassen das Essen und die Gemeinschaft. Also als Spaß- oder Glücksverderber jedenfalls kommt Jesus in der Bibel nicht vor. Jesus wusste allerdings in dieser Situation unserer Geschichte, was das versammelte Volk im Schilde führte. Wir wissen es auch, denn der Apostel Johannes erzählt uns davon in seinem Evangelium. Da kommt ja die Geschichte auch vor. Es gibt ja in den parallelen Evangelien auch die Geschichte, kann man nachlesen. Dort erfahren wir, die Leute wollten, nachdem sie das Wunder erlebt hatten, Jesus zum König, zum Brotkönig machen. Das wär's doch. Jesus, der Schlaraffenlands gerannt. Das Brotwunder kitzelte das Bauchgefühl der Menschen und begann ihr Denken zu bestimmen. Ja, das wohlig satte Bauchgefühl sagt ihnen, Jesus muss König werden. Oft sagen wir ja, mein Bauchgefühl sagt mir, tu das oder jenes. Viele schwören sogar auf das Bauchgefühl. Tu das, was dein Bauchgefühl dir sagt, hört man öfter mal. Aber halt mal, sagt mir bitte mal eine Bibelstelle, in der uns empfohlen wird, aus dem Bauchgefühl heraus zu entscheiden. Also ich habe die ganze Bibel vor Augen und habe leider keine gefunden. Vielleicht gibt es ja von Ihnen jemand, der sagt, also dort steht das aber drin, dass man nach dem Bauchgefühl gehen sollte. Ja, dann darf derjenige gerne nachher zu mir kommen mit gebotenem Abstand und dann bin ich dankbar, wenn ihr mir so eine Bibelstelle sagt. Vielmehr lehrt uns doch die Bibel, Jünger sollen lernen, nach dem Willen des himmlischen Vaters zu handeln. Mal ehrlich, unser Bauchgefühl tendiert doch gewöhnlich und meistens zu den naheliegenden Entscheidungen, den logischen und den sicheren, den vernünftigen. in den Augen der Jünger, wäre es doch jetzt klug gewesen, bei Jesus zu bleiben. Gemeinsam die Leute zu verabschieden und fröhlich das Wunder des Tages im vertrauten Kreis zu feiern und ein klein wenig von einer Zukunft zu träumen mit Jesus als König. Aber Jesus will keine Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraus. Es ist sein Wille, dass die Jünger jetzt augenblicklich ins Boot steigen, und zwar ohne ihn, zu einer Fahrt in die Nacht, ans andere gegenüberliegende Ufer. Ja, was sollten sie eigentlich dort? Keiner weiß es so richtig. Begeistert waren die Jünger darüber ganz gewiss nicht, geschweige denn, dass sie seine Entscheidung verstanden hätten. Aber seine Jünger sollen vor diesem Floh im Ohr Jesus als Brotkönig bewahrt werden. Denn das ist doch ein typisch menschlicher Gedanke, kein göttlicher. Während es uns Menschen immer wieder in erster Linie um das irdische Glück geht, geht es Jesus zuerst um das himmlische Glück. Erinnern wir uns, wie er sagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch alles andere zufallen. In der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 3, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Eins ist klar, aus dem Bauchgefühl heraus hat Jesus nie irgendeine Entscheidung getroffen. Unsere Geschichte stößt uns quasi mit der Nase darauf, wie Jesus Entscheidungen fällte. Wir lesen in Vers 23 der Geschichte: Als er das Volk entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Jesus hat sich ganz oft mit seinem himmlischen Vater beraten im Gebet. Manchmal bin ich beschämt, wenn ich das lese, wie wenig ich mir Zeit nehme für das Gebet. Und dann erinnere ich mich wieder und sage, oh ja, Volkmar, das Gebet ist ganz wichtig. Im Grunde ist es das Zentrale des Christseins, das Beten. Und je weniger man betet, umso empfänglicher wird man für das Bauchgefühl, komischerweise. Ist es doch eigentlich so, je mehr ich Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater habe, desto weniger Raum bekommt mein Bauchgefühl. Darum geht es Jesus, wenn er seine Jünger in die Schule nimmt. Darum geht es ihm auch bei uns. Ich musste so an die Kriegsgeneration denken in unserem Land. Das war eine getriebene Generation und einige stammen ja noch aus dieser Zeit und kennen das auch. Und manchmal hört man, wenn man ältere Menschen besucht, oder alte Menschen besucht, wie diese Zeit war. Davon erzählen sie ganz oft. Alles wurde unsicher. Manche mussten ihr Haus verlassen und behielten nur noch ihr nacktes Leben. Mütter mussten in dieser Situation Übermenschliches leisten. Alles wurde unsicher. Die Angst zu sterben war eine ganz nahe und realistische Angst. Man quälte sich durch den Tag. Vielen von diesen Menschen blieb nur ein Halt, und das war der Glaube. Der Glaube, dass der Herr sie retten wird. Und nicht wenige dieser Kriegsgeneration konnten am Ende des Grauens bekennen wie der zweifelnde Thomas: Mein Herr und mein Gott. Und genau so eine Erfahrung erzählt auch unsere Geschichte. Jesus treibt seine Jünger in die Unsicherheit. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Ja, das rettende Ufer war weg. Der Sturm kam auf. Die Wellen schlugen ins Boot. Sie rangen darum, am Leben zu bleiben. Im Urtext heißt es, sie quälten sich, um gegen die Wellen zu kämpfen. Sie litten körperliche und seelische Qualen. Das griechische Wort steht sogar auch für Folter. Also sie wurden regelrecht von den Wellen, von der Situation gefoltert. Die Jünger erlebten erbitterten, knallharten Widerstand. Und das ohne Jesus. Wo ist er nur? Kommen nicht solche Fragen dann auf? Mein Gott, wo bist du? Hast du mich etwa verlassen? Bin ich verloren? Bin ich wirklich allein in der Nacht? Ich kann mir gut vorstellen, was den Jüngern durch den Kopf gegangen ist. Hätten wir uns nicht lieber auf unser Bauchgefühl verlassen sollen? Wir haben doch auf ihn gehört. Warum steht uns das Wasser bis zum Hals? Warum sind wir so kurz vorm Ertrinken? Sie kämpften, sie schrien, sie waren am Ende. Können Christen in ihrem Leben auch am Ende sein? Ja, das kann passieren. Wenn Jesus die Jünger damals in diese Situation geführt hat, kann er es auch bei uns heute. Auch als Jünger Jesu kann man Angst in bedrohlichen Situationen und Ausweglosigkeiten bekommen. Viele Glaubenshelden in der Geschichte kennen solche Lebensabschnitte. Wir finden das auch bei Glaubenshelden in der Bibel. Zum Beispiel der König David spricht in seinem Psalm 23 vom finsteren Tal. Eine ganz reale Erfahrung, die Menschen machen, die ein Leben mit Gott versuchen. Paul Gerhardt dichtete in seinem Lied "Befiehl du deine Wege" Folgendes. Er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinem Teile, als hätt in seinem Sinn er deiner sich begeben und sollst du für und für in Angst und Nöten schweben, als frag er nichts nach dir. Paul Gerhardt hat das auch oft erlebt, denn er hatte seine Familie große Teile seiner Familie durch Tod auch verloren. Am schlimmsten sind Zeiten, in denen der Wind entgegensteht, die Wellen ins Boot schlagen und man den festen Eindruck hat, Jesus ist nicht da. Und das ist wirklich nicht leicht auszuhalten. Aber dann kommt er, Jesus. Er kommt doch in der vierten Nachtwache, heißt es in unserer Geschichte, kommt er, also zwischen um 3 und um 6 Uhr des neuen Tages. In der Bibel heißt es, im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Warum nur so spät? Warum nicht schon, als es noch so stockdunkel war, mitten in der Angst? Vielleicht kennen Sie ja auch den saloppen Ausspruch, den wir gerne mal sagen, Jesus kommt nie zu spät. Das ist ja leicht gesagt, vor allem, wenn man selber im Schlamassel steckt. Und dennoch ist dieses Wort ein von Gott beglaubigtes Wort. Das Wort Gottes, ein beglaubigtes Wort von Gott. Es ist uns gegeben, damit wir daran glauben können. Es ist uns nicht gegeben, dass wir daran zweifeln sollen. Das ist menschlich. Und das ist manchmal sogar teuflisch. Lasst euch nicht das Vertrauen ins Wort Gottes nehmen, denn dann ist uns alles genommen. Und das will der Teufel. Wir sollen uns darauf verlassen können, dass unser Herr nie zu spät kommt. Und das müssen wir glauben lernen. Doch kann sein Kommen nicht etwas weniger spektakulär sein? Ein klein wenig seelsorgerlicher vielleicht. In Vers 26 heißt es, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst, und schrien vor Angst. Die Jünger können Jesus nicht erkennen. Sie sind kopflos und voll im Katastrophenmodus unterwegs. Sie glauben doch vollen Ernstes, Jesus wäre ein Gespenst, so eins, von dem man sich in damaligen Fischerkreisen erzählte. Eines, welches in der Nacht auf dem See sein Unwesen treibt und Fischer mit in die Tiefe reißt. Ja, wie kann man Jesus nur mit einem Dämon verwechseln? Hat vielleicht Jesus Freude am Erschrecken, so wie die Gruselclowns im November vor Jahren Freude daran hatten, unbescholtene Passanten zu erschrecken? Gewiss nicht. Es heißt, sofort sprach Jesus sie an, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Jesus will seinen Leuten nicht das Fürchten lehren und will sie nicht in Angst sehen, aber er will uns dazu treiben und zwingen, unsere begrenzten und für den Glauben hinderlichen Vorstellungen und Denkschemen zu verlassen. Denn warum erkannten sie Jesus nicht? Die Antwort ist ganz einfach, weil sie zuvor Jesus noch nie über das Wasser gehen sahen. Was nicht ist, kann auch nicht sein, ist eine Devise, die man auch heute oft hört. Aber dürfen Glaubende so einer Devise folgen? Nein, das sollten wir nicht. Der Glaube, den Jesus uns lehren will, sprengt solche ideologischen Grenzen immer wieder auf. Manchmal kommt Jesus ganz anders, ganz ungewöhnlich, eben wie ein Gespenst, befremdlich, außerhalb unserer Vorstellungskraft. Das Bauchgefühl sagt ein Gespenst. Der Glaube aber sagt später, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Soweit sind die Jünger jetzt noch nicht. Zu sehr sind sie im Panikmodus gefangen. Wie tröstlich aber mitten in der Panik das Wort Jesu fasst Mut. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Das ist nun wirklich ein richtiges Hirtenwort. Jesus, der gute Hirte, weidet seine Schafe. Und darin erkennen auch die Jünger Jesus. Sie erkennen ihn an seinem Trostwort. Ich bin es. Das ist das Gleiche. Ich bin, das Gott am brennenden Dornbusch gesprochen hat. Da stellt sich Gott förmlich vor. Ich bin, der schon immer da ist. Ich bin der Immerwährende. Es ist dieses Ich bin es, das in den Glauben hineinruft. Fasse Mut, ich bin an deiner Seite. Das will uns Jesus auch heute zusagen. Fasse Mut, ich bin an deiner Seite. In Psalm 23 heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, du bist bei mir. Der erste, der vom Panikmodus in den Glaubensmodus umschaltet, ist Petrus. Er sagt zu Jesus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Da tosen die Wellen, der Wind steht entgegen, aber die Gegenwart Jesu und sein Wort wecken in Petrus den Glauben. Auf einmal ist der Glaube da, geheimnisvoll. Das will Jesus in jedem von uns bewirken, einen solchen Glauben. Diese Episode jetzt ist ein weiteres Lehrstück für uns darin, dass auch wir berufen sind, einen solchen Glauben zu fassen. Denn Jesus sagt an anderer Stelle, der Glaube versetzt Berge. Der Glaube spricht ein trotziges Dennoch und lässt auch über tosendes und mörderisches Wasser laufen. Was für ein Glaube! Jesus will diesen Glauben. Sonst würden wir diese Geschichte nicht in der Bibel haben. Er will diesen Glauben und deshalb ruft er, komm her. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht auf dem Wasser und kommt auf Jesus zu. Was für ein schönes Bild. Glaube bedeutet, auf das Wort Jesu hin die Sicherheit des Bootes zu verlassen und im Vertrauen auf das Wort Jesu hin loszugehen. Von der großen Glaubensheldin Corrie ten Boom ist dieses Dennoch des Glaubens einmal formuliert worden. Eins ihrer Bücher trägt sogar diese Überschrift Dennoch. Der rechte Glaube trotz dem Gegenwind, wie es auch Johann Frank in einem Lied schreibt, Jesu meine Freude, wunderbares Lied, das kennen wir sicherlich alle, möchte eine Strophe daraus zitieren. Trotz dem alten Drachen, also nicht wir sollen trotz dem alten Drachen, also wir sollen trotzen, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu. Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht, Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Was für ein Glaube. Jesu Macht hielt Petrus in Acht, wenn man es mit diesem alten Vokabular ausdrücken möchte. Was für eine Glaubenserfahrung mitten im Chaos. Auch wenn Petrus jetzt scheitert, weil er nicht mehr auf Jesus, sondern auf die Wellen und den starken Wind sieht, was er nun mal zugegebenermaßen nicht hätte tun sollen. So hat er doch seine Lektion gelernt. Wenn ich auf Jesus schaue, weiß er jetzt, dann kann ich auf sein Wort hin und zusammen mit ihm Unmögliches möglich machen. Nun schadet Petrus, hält diesen Glauben nicht durch. Er beginnt zu sinken. Er nimmt auf einmal wahr, wie er ohne all die Sicherheiten ist. Ohne das Boot, ohne ein Geländer, ohne einen festen Boden unter den Füßen, so wie wir es auch vorhin im Lied gehört haben. Und dann bohren sich die zweifelnden Fragen in das Bewusstsein hinein, die da lauten: Was mache ich eigentlich hier? Das ist auch schon mal erlebt. Wenn man gläubig oder im Glauben unterwegs ist, was mache ich eigentlich hier? Das mulmige Bauchgefühl meldet sich, Angst steigt auf und man setzt zum Sinkflug an. Ja, welcher gläubige Christ kennt nicht solche Ängste, die auch der Petrus kennengelernt hat? Wenn sogar Petrus der Blick auf die Wellen passieren kann, tja, dann kann es uns auch passieren. Was hilft einzig in dieser Situation? Von Petrus können wir es lernen. Er ruft nicht, nein, er schreit: Jesus, hilf mir! Er braucht unbedingt Jesus. Glaubenswege kann man nicht allein gehen. Und manchmal passiert es, dass wir im Glauben angefangen haben und dann allein weitergehen. Gehen Gemeinden kaputt, da gehen Werke kaputt, wenn man den Glaubensweg verlässt. Solche Wege ohne Jesus gehen zu wollen, werden immer scheitern. Und da ist sie wieder, die Angst vor dem Scheitern. Ich war ja einige Jahre in Krelingen, habe dort gearbeitet und von Heinrich Kerner wird auch berichtet, ist ja der Gründer von Krelingen, wie sehr er die Angst kannte. Man muss sich ja vorstellen, das ist ein Werk mit jetzt die 100 Mitarbeiter, auch damals, als er das geleitet hat. Und er hatte immer Angst auch, dass das Ganze, ja, dass das Schiff kentern könnte. Und vielleicht kennen wir ja auch solche Ängste, wenn wir im Glauben unterwegs sind, vielleicht auch mit unserem Leben, wenn das gut geht, nur mal gut gehen könnte, ja? Was hilft gegen die Angst? Ich muss wieder neu den Kontakt zu Jesus suchen, unbedingt. Und wenn ich schreie: Herr, hilf mir, denn ohne ihn werden wir wirklich verloren. Und Jesus streckt die Hand aus. Tolle Sache. Jesus streckt die Hand aus, fasst Petrus und bewahrt ihn vor dem sicheren Tod. Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt, sagt er zu Petrus. Darum geht es Jesus, wenn er seine Jünger in seine Schule nimmt, um das Vertrauen. Diese ganze Geschichte, die Überfahrt der Jünger ohne Jesus, der schwere Sturm und der Gang des Petrus über das Wasser, wenn wir am Anfang gefragt haben, ja, wozu eigentlich, und so richtig weiß man das auch nicht, wenn man die Folgegeschichte, warum macht er das jetzt eigentlich? Wir wissen es jetzt. Es ist eine einzige Vertrauensgeschichte. Zum Schluss einige Fragen an uns. Kannst du darauf vertrauen, dass Jesus auch in deinem Leben und in deiner Situation nie zu spät kommt und dass auf sein Wort Verlass ist? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt beantworten können. Vielleicht erinnern wir uns dann dran, wenn es dann wirklich kommt. Niemand kann die Hand ins Feuer legen. Ja, ich bin so einer. Aber es ist gut, wenn wir uns daran erinnern. Was sind deine Sicherheiten, die du um dich herum aufgebaut hast, mit denen du dein Glück bewahren möchtest? Und was hindert dich am Vertrauen auf Jesus? Kann man vielleicht auch noch sagen, wo bist du nicht bereit, dein Boot zu verlassen, um im Glauben loszugehen? Welchen Stellenwert bei deinen Entscheidungen hat dein Bauchgefühl? Die Jünger sind ins Boot gestiegen, weil es Jesus gesagt hat. Sie haben es riskiert und dabei Jesus ganz anders, ja ganz neu erlebt und kennengelernt. Ich glaube, diese neuen Erfahrungen und Erlebnisse haben Petrus und die anderen Jünger verändert. Das glaube ich ganz fest. Und deshalb fielen sie im Boot vor Jesus nieder und konnten bekennen, du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus möchte das Gleiche auch für dich und für mich. Erfrage die Wege, die der Herr dich führen möchte. Scheuen wir auch nicht die riskanten Wegstrecken, wenn sie uns der Herr weist, auch wenn sie noch so verlustreich aussehen sollen. Am Ende werden wir vor ihm anbetend niederfallen und neu fröhlich und glaubensfrisch bekennen können, du bist wirklich Gottes Sohn. Ich glaube, billiger geht's oft nicht. Das will der Herr, und dazu segne uns der lebendige Herr Jesus. Amen.